Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info vom Donnerstag, dem 25. August auf Rabe. Heute gehen wir diesen Fragen nach. Was bedeuten geschlossene Grenzen eigentlich für das Grenzwachtkorps? Eine Forscherin berichtet über ihren Einblick ins Geschehen an der schweizerisch-italienischen Grenze. Müssen Angestellte aus Fleisch und Blut bald um ihre Jobs fürchten? Die Automatisierung durch Roboter schreitet voran und kommt immer näher. Und wie kann eine Zeitmaschine den Dialog zwischen den Generationen fördern? Schulen schaffen mit Seniorenheimen ein audiovisuelles Oral History Archiv. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
In der Wochenzeitung WOZ steht heute der Verdacht, er härte sich die Schweiz breche an der Grenze zu Italien geltendes Recht. Laut der Flüchtlingshilfe schicke die Grenzwache sogenannte Dublin-Fälle direkt nach Italien zurück. Darunter viele Minderjährige. Laut dem Dublin-Abkommen aber müssten Personen, die in der Schweiz einen Asylantrag stellen, eigentlich einem Empfangs- und Verfahrenszentrum des Bundes übergeben werden. Das Grenzwachtkorps hat rechtlich keine Kompetenzen, selber zu urteilen. Dieses Grenzwachtkorps steht seit Wochen stark unter Druck. Immer mehr Geflüchtete möchten von Como aus in die Schweiz einreisen, sei es um hier Asyl zu beantragen oder durch die Schweiz nach Deutschland zu gelangen. Rechte politische Kräfte machen Druck, sie fordern die totale Schließung sowie die Überwachung und die Militarisierung der Grenze. Linke hingegen kritisieren die illegalen Abweisungen von Asylsuchenden durch das Korps. Auch Jana Heberlein steht der Arbeit des Grenzwachtkorps kritisch gegenüber. Im Rahmen eines Forschungsprojekts zu Grenzen und Grenzkontrollen blickte sie dem Grenzwachtkorps eine Woche lang über die Schultern. Philippe Blanc von der Sendung Polyphon wollte von ihr wissen, wie der Arbeitsalltag an der Grenze aussieht, wenn sie dicht gemacht wird.
Also die in Chiasso sind, da muss man wissen, dass Grenzwächter aus dem Tessin vor Ort sind, dass aber doch zahlreiche aus anderen Regionen hinzugezogen werden zur Verstärkung aus unterschiedlichen Regionen, dass die im Schnitt eine Woche dort verbringen. Und es ist so, dass sich die GrenzwächterInnen selber organisieren und ihre Arbeit aufteilen. Also wer macht was? Es gibt wie verschiedene Posten. Also die einen, die an den Perrons stehen und Leute aus den Zügen holen und zum Zentrum bringen, wo sie dann kontrolliert und registriert werden. Und später auch sind das oftmals die gleichen, die abgewiesen werden und nach Italien zurückgeschickt werden, zum Zug wieder begleiten und sicherstellen, dass die Geflüchteten den Zug zurück nach Italien besteigen. Die anderen sind im Zentrum selber und haben da unterschiedliche Aufgaben übernommen. Also einerseits so eine Art Personalbogen auszufüllen, woher die Leute kommen, was ihre Muttersprache ist und so weiter. Dann die Taschen zu kontrollieren, falls sie denn welche haben, das war auch nicht immer der Fall. Eine Körperkontrolle durchzuführen in getrennten Räumen und dann eben auch die schon vorhin erwähnte Befragung und auch das Abnehmen von Fingerabdrücken mit dem Zweifingersystem. Also so, dass die Arbeitsorganisation aufgeteilt ist und die das intern für sich sozusagen organisieren, wer was macht.
Vor einigen Tagen haben sich die Geflüchteten in Como durch einen offenen Brief zu Wort gemeldet und kritisiert, dass sich sehr viele Personen ganz nackt ausziehen müssen vor dem Grenzwachkorps. Haben Sie das auch beobachtet?
Ja, ich habe das nicht beobachtet, weil das hinter geschlossenen Türen sich abgespielt hat und ich da auch nicht dabei sein wollte. Das war meine Entscheidung.
Trifft es eigentlich zu, dass die Grenzwächter und Grenzwächterinnen die Befragungen der Personen vornehmen oder trifft es nun nicht zu und das SEM führt diese Befragungen durch? Weil das wurde ja oft kritisiert, dass das Grenzwachkorps quasi die Arbeit des SEMs ersetze, obwohl es gar nicht den Auftrag dazu habe.
Also von meinen Beobachtungen würde ich das schon auch in gewisser Weise teilen, dass für mich nicht klar geworden ist, nach welcher Systematik die die Befragungen machen. Also ich würde schon sagen, dass da eine Form von Vorselektion stattfindet, wer überhaupt ein Asylgesuch stellen kann. Dazu gehört, dass es manchmal eben auch gereicht hat, wenn Leute gesagt haben, sie möchten in der Schweiz bleiben, dass das als ein Ausdruck genommen wurde, dass sie Schutz suchen. Und ein andermal reichte es nicht aus. Vom Gesetz her muss man ja nicht wirklich wörtlich sagen, ich suche Asyl, sondern man muss zu erkennen geben, dass man schutzbedürftig ist. Diese Befragungen wurden in meiner Wahrnehmung doch zum Teil sehr schnell durchgeführt. Ich denke, dass man sich da wirklich mehr Zeit nimmt, auch einen ruhigen Raum unter Umständen sich organisiert und nicht da, wo alle drumherum noch stehen, wo andere auch mit reinreden können. Auch wenn das zum Beispiel die eigene Ehefrau ist, aber das habe ich auch erlebt, dass Diskussionen waren, wo jemand hin möchte, in die Schweiz oder doch nach Deutschland, nein, in die Schweiz, dass es wiederholt wurde und dann aus der zweiten Reihe quasi, ich vermute, dass es die Ehefrau war, gesagt hat, nee, Deutschland, und dass dann das natürlich dann die Situation umgekehrt hat, beziehungsweise dass dann der Entscheid war, sie werden zurückgeschickt.
Gibt es noch andere wichtige Kritikpunkte?
Ja, ich denke schon auch, dass Kommunikation ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Also nicht nur, wie befragt wird, sondern kann man gewährleisten, dass beide Seiten sich verstehen. Mir scheint das doch ein bisschen auch ein Ad-hoc-Verfahren zu sein und es unter Umständen dann auch Situationen gibt, in denen nicht eine gemeinsame Sprache gefunden wird. Man muss sich auch mal vorstellen, ja, was heißt das eigentlich? Man hat unter Umständen mit Leuten zu tun, die nicht alphabetisiert sind, die ihren Namen auf Arabisch schreiben können, aber nicht in lateinischer Sprache, weil sie noch nicht lange unterwegs sind. Ja, wie geht man damit um, wenn das Formular aber dann verlangt, dass es in lateinischer Sprache der Name geschrieben werden muss? Also Kommunikation, Dolmetscherinnen vor Ort halte ich für wichtig und auch wirklich ein Bewusstsein und eine Arbeit mit interkultureller Kommunikation.
Sagt Jana Heberlin, die im Rahmen eines Forschungsprojektes dem Grenzwachtkorps eine Woche lang über die Schultern geschaut hat. Wir kommen zu weiteren aktuellen Meldungen des Tages. Es ist soweit, ein jahrzehntealter blutiger Konflikt könnte zu einem Ende kommen. Laut internationalen Medienberichten steht der Friedensvertrag zwischen der kolumbianischen Regierung und der Rebellenorganisation FARC. Gestern Abend gaben Verhandlungsteilnehmende beider Seiten in Kuba das glückliche Resultat bekannt. Fast eine Viertelmillion Menschen starben bei den Kämpfen in den letzten 50 Jahren. Über 5 Millionen Menschen wurden vertrieben. Abgeschlossen ist der Friedensprozess in Kolumbien allerdings noch nicht. Die linke FARC-Guerilla muss sich nun in eine politische Partei umwandeln. Viele Guerilleros und Guerilleras befürchten, dass sie Opfer von rechten Todesschwadronen werden könnten, wenn sie ihre Waffen abgeben. Außerdem muss der Friedensvertrag noch in einer Abstimmung vom Volk bestätigt werden. Der schlimmste Zoo der Welt sei Geschichte, berichtet die Tierschutzorganisation Vier Pfoten. Es sei einem Rettungsteam der Organisation gelungen, die restlichen 15 Tiere aus dem Gazastreifen über die Grenze nach Israel zu bringen. Seit Anfang Jahr konnten die Tiere wegen den schwierigen Verhältnissen im palästinensischen Gazastreifen nicht mehr ordentlich versorgt werden. Nun werden die Tiere, worunter Affen, Pelikane und ein Tiger, in Zoos in Israel, Jordanien und Südafrika untergebracht. Der Preisüberwacher hat die Schweizer Spitäler unter die Lupe genommen und mit dem Ausland verglichen. Er kommt zum Schluss, bei der Qualität liegt die Schweiz im Mittelfeld. Was die Kosten betrifft, ist die Schweiz im Ländervergleich extrem teuer. Nur gerade in den USA müssen Menschen mehr Geld hinblättern, wenn sie in einem Spital behandelt werden wollen. Dass das Preis-Leistungs-Verhältnis in der Schweiz nicht stimme, zeige unter anderem die Mortalitätsrate. So liegt die Todesrate nach 30 Tagen von Menschen über 45, die wegen einem Herzinfarkt ins Spital eingeliefert wurden, nur gerade im globalen Mittelfeld. Die meisten westlichen Länder können bessere Qualitätszahlen vorweisen. Der Preisüberwacher sieht sowohl bei der Qualität als auch bei den Spitalkosten Handlungsbedarf. Trotz guter finanzieller Lage will der Kanton Bern weiter sparen. Heute hat er den Finanzplan für die nächsten Jahre präsentiert. Darin sieht er positive Resultate in den nächsten beiden Jahren. Danach könnte der Kanton rote Zahlen schreiben. Linke befürchten einmal mehr Einsparungen beim Personal und beim Service Public zugunsten von Steuererleichterungen für Unternehmungen. Zum Wetter. Auch heute gibt es hier nicht viel Neues zu berichten. Es bleibt nach wie vor sonnig und heiß bei Höchsttemperaturen knapp über 30 Grad. Erst nächsten Montag kann mit einer leichten Abkühlung und Gewittern gerechnet werden.
Rabe Info.
Selbstfahrende Autos, sprechende Roboter, ein von Algorithmen gesteuertes Radioprogramm. Immer mehr Aufgaben werden von künstlicher Intelligenz übernommen. So auch bei der Schweizerischen Post. Im September werden unter anderem in Bern und Könitz erstmals Lieferroboter getestet. Im Schritttempo sollen die kleinen Fahrzeuge Pakete ausliefern. Doch was bedeutet dies für die Angestellten aus Fleisch und Blut? Werden wir alle bald durch Computer ersetzt? Katrin Hiss ging der Frage nach.
Bald werden wir sie durch Berns Straßenkurven sehen. Die Post wird ab Anfang September Roboter testen, welche Pakete ausliefern sollen. Über GPS orientieren sich die kleinen Fahrzeuge und sollen so ihren Weg zur Zustelladresse finden. Dabei lernen die Paketroboter mit jeder Fahrt hinzu und steigern somit ihre Selbstständigkeit. Werden also in Zukunft viele Arbeitsplätze verloren gehen, weil künstliche Intelligenz menschliche Aufgaben übernimmt? Martin Koch bestreitet. Der Co-Autor einer Studie über die Auswirkungen der Automatisierung auf den Schweizer Arbeitsmarkt rechnet sogar mit zusätzlich neu geschaffenen Stellen.
Automatisierung ist kein neues Phänomen, das hat es seit der ersten industriellen Revolution vor 100, 200 Jahren schon gegeben. Seitdem gibt es Automatisierung. Es gab früher schon sehr starke Umwälzungen in der Gesellschaftsstruktur, in der Wirtschaftsstruktur, die zum Teil noch umfassender waren als heute. Heute ist lediglich die Geschwindigkeit ein Thema, dass das alles viel schneller geht. Und immer in der Vergangenheit hat die Automatisierung mehr neue Stellen geschaffen, als alte weggefallen sind.
Jacqueline Bühlmann von der Schweizerischen Post sieht im konkreten Fall der neuen Lieferroboter keine Gefahr für bestehende Arbeitsplätze. Die neuen Fahrzeuge sollen in erster Linie das bereits bestehende Angebot der Post ergänzen. Briefträgerinnen und Paketauslieferer werde es auch in Zukunft geben.
Die Lieferroboter könnten in Zukunft die Zustelllogistik ergänzen und eine Marktlücke füllen, die die Post bisher nicht bedient hat. Beim Einsatz der Lieferroboter geht es nicht um den Ersatz der klassischen Paketzustellung. Darum sehen wir die Paketzusteller auch nicht als gefährdet.
Anders sieht dies jedoch Christian Capacoel von der Gewerkschaft Syndicom. Diese vertritt die Interessen der Postangestellten. Die Entwicklung hin zu mehr Maschine und weniger Mensch bewertet er kritisch.
Ja, grundsätzlich sind wir natürlich besorgt. Die Post sagt, es kostet keine Arbeitsplätze oder wird keine Arbeitsplätze kosten. Davon sind wir nicht wirklich überzeugt. Und wir fordern von der Post oder würden es wünschen, wenn die Post in der Pilotphase schon die Gewerkschaften, die Sozialpartner einbinden würde, um dann, wenn das Projekt tatsächlich eingeführt wird, dann schon einen Plan zu haben, was denn mit den Leuten passieren soll, die eventuell ihre Stelle verlieren.
Die Post widerspricht jedoch den Ängsten der Gewerkschaften. Da die Lieferroboter, welche nächsten Monat unter anderem in Bern getestet werden, andere Aufgaben übernehmen als der klassische Pösteller, würden keine Arbeitsplätze wegfallen. Ein Grund dafür besteht auch in der kurzen Reichweite der kleinen Fahrzeuge. Für maximal 6 Kilometer reicht die Batterieleistung der Lieferroboter. Somit könnten sie nur sehr gezielt eingesetzt werden.
Konkrete Einsatzgebiete sieht die Post bei Spezialsendungen, die flexibel, schnell und günstig in einer lokalen Umgebung ausgeliefert werden müssen. Unter anderem sind Anwendungen denkbar in den Bereichen Same-Day- und Same-Hour-Delivery für Essenslieferungen oder auch bei Hauslieferungen von medizinischen Produkten. Diese Ad-hoc-Logistik auf der letzten Meile wird aktuell durch den Pöstler nicht abgedeckt. Deshalb könnten Lieferroboter künftig eine sinnvolle Erweiterung der Logistikkette der Post darstellen.
Sie können keine Treppen steigen oder hohe Absätze überwinden und ihre Nutzlast ist auf 10 Kilogramm beschränkt. Aufgrund der geringeren Fähigkeiten scheint zumindest im Fall der Post die künstliche Intelligenz in naher Zukunft kaum die menschliche Arbeit zu verdrängen. Und nicht nur das.
Bis die Roboter Sozialkompetenz erlangen, muss noch lange geforscht und getüftelt werden.
Rabe Info.
Im Berner Wielerquartier, in einem Gewerbehaus hinter einer unscheinbaren Bürotüre, befindet sich eine Schatzkammer. Im Z-Archiv versammelt der Historiker Christian Lütti Fundstücke aus dem letzten Jahrhundert. Alte Plakate, Schallplatten, Geräte, Zeitschriften etc. Christian Lütti ist Geschäftsleiter und Initiant von Zeitmaschine TV, einem Verein, der sich ganz der sogenannten Oral History verschrieben hat. Oral History ist Geschichtsschreibung anhand von Aussagen von Zeitzeugen. Bei Zeitmaschine TV wächst ein Online-Archiv von Erinnerungen, das gemeinsam von verschiedenen Generationen gespiesen wird. Ich habe Christian Lütti im Z-Archiv besucht und wollte wissen, wie funktioniert diese Zeitmaschine denn ganz genau?
Ja, die Zeitmaschine ist eigentlich eine Datenbank für erzählte Geschichte in Form von kurzen Hörspielen, die bebildert sind mit den Fotos der Zeitzeugen. Unser Verein bietet den Bildungsinhalt an für Schulen, diese Zeitmaschine zu nähren, also diese Clips herzustellen. Die Schüler, Schülerinnen gehen zu den Zeitzeugen nach Hause, zeichnen deren Geschichten auf und machen dann diese Filme mit Schwenks durch das Fotoalbum, mit Fotos aus den Alben. Und stellen das in die Zeitmaschine.
Wir haben Bier bestellt, ja. Und das Bier getrunken und noch geraucht dazu. Auf einmal sind die Gendarmes gekommen. Und zwar mit dem Pferd, die da von Migrant mitnahm.
In welchem Land war das gewesen?
Das war jetzt Rumänien. Es ging einfach darum, als Alkohol 0,0. Und rauchen gar nicht. In der Öffentlichkeit. Das macht man versteckt daheim. Das ist in Ordnung, wenn ich gerade verdeckt habe. Ich habe meine Sprüche gemacht oder gebracht. Aus dem Westen habe ich 10 Dollar Noten für ihn genommen. Dann sind wir länger angeschaut und haben noch einen drauf da. Dann können wir gehen. Korrupt in so einem Kaib oder die Ausländer, die nehmen wir etwas. So ist es.
Und eben Dollar haben sie.
Ja, genau.
Also früher war es so, dass wir jede Menge Hardware in die Schulen brachten. Also Laptops und Aufnahmegeräte und alles Mögliche. Heute haben die Schüler die Hardware schon und die heißt Samsung oder HTC und das sind deren Smartphones. Also wir haben eine Software, das ist der Z-Movie Maker. Mit Hilfe dieser Software kann man den ganzen Arbeitsprozess machen. Also man kann Tondokumente aufzeichnen, schneiden und bebildern. Um ein Projekt umsetzen zu können, brauchen wir sicher mal eine Schule oder eine Schulklasse. Und dann kommen noch andere Partner dazu, je nachdem. Also mal ist es auch ein NGO aus Schönenwerd zum Beispiel. Die wollten die Geschichte aufzeichnen der ersten Generation Italiener, die bei Bali gearbeitet haben. Das haben wir dann gemacht, haben wir die Schule dazu gesucht und haben das so umgesetzt.
Und hast du auch mal erlebt, dass Schweizer blöd zu euch haben?
Ja. Wir haben viele Probleme gehabt. Einfach, weißt du, Schweizer und Italiener sind wir dann am Anfang, jetzt nicht mehr, jetzt schon die dritte, die zweite Generation ist nachher schon vorbei. Aber die erste, so das, was ich erlebt habe, wir haben ja auch nicht in Restaurant rein dürfen. Raus mit diesen Jingles geht's.
Jetzt haben wir gerade ein paar Projekte gemacht mit wirklich alten Leuten, also Jahrgänge in den 20ern. Und das ist schon sehr, sehr spannend, weil da ist ein großer Respekt da zwischen den Generationen, weil die auch so weit auseinander liegen. Also das ist wirklich, der Alltag sah wirklich ganz, ganz anders aus. Aber wir machen ja auch Umsetzungen zu Themen wie zum Beispiel die Generation der Babyboomer oder die Popmusik der 70er Jahre oder so, wo die Zeitzeugen ein bisschen jünger sind. Ja, man sieht einfach, wo die Leute im Leben stehen und wie weit die Generationen auseinanderliegen. Aber das ist sicher ein Spannungsfeld. Unsere Kundschaft, die ist ja so auf dem Schritt zum Erwachsenenleben. Also die müssen sich irgendwie entscheiden, was will ich schauen, dass ich weiter zur Schule gehen kann oder was will ich, welchen Beruf will ich lernen und so. Und sie werden dann auch konfrontiert mit Generationen, die ganz andere, die vielleicht privilegiert waren bei diesem ganzen Entscheidungsprozess oder die viel härtere Lebensbedingungen hatten in dem Bereich. Und das relativiert vielleicht die eigene Situation ein bisschen oder bringt da noch andere Aspekte dazu. Und jetzt bei den wirklich alten Leuten, also bei diesen über 90-jährigen Leuten, die aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs erzählen, ist es auch so, dass die Kinder dann irgendwie ein Gesicht kriegen zu etwas, was sie erst später mal auch noch vermittelt kriegen oder wo sie später auch noch damit konfrontiert werden. So.
Und dann bin ich eines Tages heimgekommen und habe gesagt, ich will Biberauer lehren. So das habe ich auch mehr trainiert gesehen. Sonst bist du eigentlich gar nicht als Mädchen auf die Idee gekommen, so einen Beruf zu lehren, oder?
Das ist cool. Wie haben Kollegen und Eltern darauf reagiert?
Ja, verschieden.
Ja.
Nein, mein Vater, der hat am gleichen Tag, als ich es ihm gesagt habe, hat er einen Vertreter gesehen von der Brauerei Müller. Und dann ist er gerade zu dem Mann und hat gesagt, du, meine Tochter da, die spinnt ja. Die will bei eurer Lehre anfangen. Und dann hat er gesagt, wir brauchen niemanden im Büro. Und dann macht er, ja, das ist es ja, sie will Bierbrauer lehren, oder?
Also eigentlich wird wirklich jeder Clip, der gemacht wird, veröffentlicht. Das ist auch von der Qualität her, ist das sehr heterogen. Also da kann man wirklich stöbern und es gibt super interessante Sachen. Es gibt ein bisschen belanglosere Sachen. Es gibt super scharf fotografierte Fotos. Es gibt ein bisschen schummrigere. Das kommt alles ins Netz. Wir schauen so 1930 bis 2000 ist eigentlich so unser Zeitrahmen. Und wir haben sehr, sehr viel gemacht in den ersten Jahrzehnten, also so in 30er Jahre, 40er Jahre, 50er Jahre, 60er Jahre auch. Und spannend wäre natürlich genau gerade so die 80er, 90er Jahre, auch die Jugendkultur. Und da brauchen wir auch die Klassen, die das machen wollen. Es ist natürlich auch so, dass Schulen, die die Zeit des Zweiten Weltkriegs behandeln, die handeln lehrplanrelevant und die Geschichte des Techno, das braucht dann halt einen Freak. Aber das wäre schon spannend, da ein bisschen mehr in dem Bereich zu machen, als in den jüngeren, in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. So.
Das war Charlie, ein Klassiker aus der Geschichte des Technos aus dem Jahr 1992 und der erste Hit der Gruppe The Prodigy. Davor hörten Sie Ausschnitte aus dem Zeitmaschine-TV-Archiv und den Geschäftsleiter des Projekts Christian Lüthi. Morgen Freitag findet eine Tagung im Z-Archiv und im Berner Generationenhaus statt. Alle Infos dazu sowie das ganze Online-Oral-History-Archiv gibt es unter www.zeitmaschine.tv.
TV.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Donnerstag, dem 25. August auf Rabe. Auf der Webseite rabe.ch gibt es alle Infosendungen als Podcast und weiterführende Links und Bilder. Das nächste Info hören Sie morgen Freitag wie immer um 11. Dann gibt es einen Radioblog des Autorinnenkollektivs Bern ist überall. Beigetragen zu dieser Sendung haben Katrin Hiss und Philippe Blanc. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch einen schönen Rest der Woche. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.